Audio Now.
Die Mutter sagte, sie könne sich das nicht erklären, das käme und das ginge dann auch wieder weg. Sie würde sich jetzt Sorgen machen, was mit den Haaren ihrer Tochter sei. Das ist natürlich für den Arzt auch ein Hinweis, wenn Fleisch losgegessen wird, zu überlegen, ob möglicherweise auch da vielleicht eine Ursache liegen könnte. Der Zupftest zeigte, dass die Haare bei dem Kind schmerzlos epilierbar, also schmerzloses Ausziehen von Haaren ergab. Und als sie dann hörte, dass sich das gibt, sagte sie, gut, dann wissen wir, dass wir zunächst erstmal keinen langen Zopf planen.
Ärzte sollen Leben retten. Ärzte sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dranbleibt, der nicht nachlässt, bis er sie endlich gefunden hat.
Die Diagnose, der Stern-Podcast.
Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen.
Frau Professor Nathalie Garcia Bartels kennt sich aus, wenn es um Haare geht. Sie ist Dermatologin und hat sich auf Haarerkrankungen spezialisiert. Mehr als 10 Jahre lang war sie Oberärztin an der Hautklinik der Charité. Mittlerweile ist sie niedergelassene Ärztin in Berlin. Mit ihr habe ich schon einmal über einen Fall gesprochen. Damals ging es um eine Frau mit schmerzenden Haaren. Die Folge heißt Kopfsache. Heute reden wir über ein kleines Mädchen.
Damals kam die Mutter mit ihrem 3,5-jährigen Kind, ein blondes Mädchen, zu mir und sagte zu mir, dass sie sich Sorgen machen würde, dass die Tochter bisher noch gar nicht zum Friseur gemusst hätte. Die Haare würden also nicht wachsen. Und manchmal hätte sie auch so schubweise mal Haare in der Hand, so quasi fast wie Büschel. Und sie könne sich das nicht erklären, das käme und das ginge dann auch wieder weg. Bisher kahle Stellen hätte sie gar nicht bemerkt. Und sie würde sich jetzt Sorgen machen, was mit den Haaren ihrer Tochter sei.
Wenn man sich so an kleine, 3, 3,5-jährige Kinder, die sich mal vor Augen führt, die haben ja oft so einen kurzen Schopf und vielleicht auch noch dünnere Haare. Wie sah das Kind aus? Was haben Sie gesehen?
Also zunächst mal fiel mir bei der Untersuchung des Kindes nichts Besonderes auf. Es hatte ganz normales Größenwachstum, wirkte auch normal im Gewichtszustand. Die Haare waren sehr hellblond, hatten so einen leicht spröden Charakter, so fast wie so etwas abstehend, wie man es manchmal auch sieht, wenn Haare blondiert werden bei Erwachsenen. Die haben dann auch so etwas mehr Halt und sind nicht so leicht fliegend seidig glänzend. So ähnlich wirkte das. Und die Haare waren so bis knapp unter das Ohrläppchen gewachsen. Also nicht schulterlang, sondern eher so bis eben kurz unter das Ohrläppchen.
Wenn die Mutter erzählt hat, sie war noch gar nicht beim Friseur mit ihrem Kind. Viele Eltern wollen ja sozusagen die ersten Locken oder Haare gar nicht abschneiden lassen, weil das so süße Kinderhaare sind. Wie viel wächst denn ein Haar im Monat oder im Jahr? Und ja, wann geht man das erste Mal zum Friseur?
Ja, die meisten Kinder gehen so schon mit 2 Jahren, 2,5 zum Friseur. Das liegt daran, dass die Haare in der Regel so 1 Zentimeter im Monat wachsen und dass man schon beim 2-jährigen, 2,5-jährigen Kind durchaus eine Haarlänge hat, die man zum Beispiel bei Jungen, dann möchten dann die Eltern auch die Haare eher etwas kürzer tragen.
Sie haben jetzt gesagt, so auf den ersten Blick haben Sie gar nicht so was Besonderes gesehen. Das Haar war von der Struktur vielleicht ein bisschen abstehender. Wie gehen Sie da weiter vor?
Das Wichtigste ist zunächst mal die Befragung der Mutter, um zu erfahren, ob es bisher irgendwelche Auffälligkeiten gab bei den U-Untersuchungen beim Kinderarzt. Und das verneinte die Mutter. Dann gibt es noch Besonderheiten, nachdem man fragen kann, ob beispielsweise eine Ernährungsumstellung erfolgte, ob das Kind eine normale Kost bekommt oder ob es betont vegetarisch ernährt wird. Dann ist wichtig, was mit den Haaren grundsätzlich gemacht wird, wie häufig werden die gewaschen, wie häufig werden sie gekämmt, gibt es bestimmte kosmetische Prozeduren, die die Mutter anwendet, bestimmte Frisuren, die betont getragen werden und dann ganz wichtig, ob es sonstige Auffälligkeiten gibt bei dem Kind, ob es häufig müde ist, ob es wenig isst oder sehr viel isst, ob es Gewichtsschwankungen hat. Und dann ist auch sehr interessant zu erfahren, wie sieht es denn in der Familie aus? Gibt es so etwas bei den nächsten Verwandten, bei der Mutter, beim Vater, bei Geschwistern oder auch dann bei Onkel und Tante, bei den Großeltern? Gab es so etwas schon mal in der Familie, über das berichtet wurde? Oder auch gibt es bei den Eltern oder den Geschwistern Formen von Haarausfall, die aufgetreten sind?
Sie haben ja jetzt ganz viele verschiedene Sachen genannt, die Sie abfragen. Eins davon war die vegetarische Ernährung, die Eltern ja wichtig finden könnten und auch auf ihr Kind anwenden können. War das bei dieser Mutter und dem Kind so?
Nein, in der Familie war ganz normale Ernährung angesagt. Also alles wurde letzten Endes gegessen, da gab es keine Besonderheiten. Das ist natürlich für den Arzt auch ein Hinweis, wenn Fleisch losgegessen wird, zu überlegen, ob möglicherweise auch da vielleicht eine Ursache liegen könnte.
Und bezüglich der anderen Fragen, gab es da was, was die Mutter erzählt hat? Sie haben ja gesagt, Müdigkeit des Kindes, sonstige Auffälligkeiten oder Familiengeschichte.
Da war gar nichts zu finden. Das war völlig normal. Also die Anamnese gab jetzt keine speziellen Hinweise auf Besonderheiten. Was aber auch bei bestimmten Formen von solchen Haarerkrankungen oder Haarausfällen nicht immer sein muss.
Was machen Sie dann als nächstes, wenn Sie aus der Anamnese gar nicht so spezifische Hinweise in eine Richtung kriegen?
Wenn man da keine Hinweise bekommt, ist das der nächste Schritt, dass man sich das Kind ganz genau anschaut. Zunächst mal schaue ich mir an, wie wirken die Haare auf mich. Mein erster Eindruck war ja schon, dass sie so einen gewissen spröden, etwas glanzlosen Aspekt hatten. Dann bitte ich die Mutter, dass ich das Kind weiter untersuchen darf. Schau mir die Haare näher an und greife einige Haare und reibe sie gegeneinander. Gerade in dem Bereich der spröden Haare habe ich das dann gemacht, um zu schauen, durch den sogenannten Reibetest, ob die Haare bröseln, ob sie zerbrechen beim Reiben gegeneinander. Das war auch bei diesem Kind nicht der Fall. Gab es keinen erhöhten Hinweis auf Haarbruch durch diesen Test. Dann schaut man weiter, indem man einige Haare mal greift und versucht, diese aus dem Kopf zu ziehen. Also man nennt das Epilationstest oder Zupftest und schaut, ob man da vermehrt Haare in der Hand hält. Dann guckt man sich die Haare nochmal mit einer Lupe an. Das ist so eine Handlupe beim Hautarzt. Das nennt man auch Dermatoskop. Und schaut einmal entlang der Haare, die Struktur der Haare genauer an, vergrößert, ob da Auffälligkeiten sind in der Haarstruktur. Und man schaut sich auch nochmal die Kopfhaut an verschiedenen Stellen. Genauso führt man auch den Zupftest an verschiedenen Stellen der Kopfhaut durch. Dann muss man ganz besonders bei Kindern weitergehen. Man darf sich nicht nur auf die Haare beschränken, sondern man sollte sich auch das Gesicht anschauen, ob Anomalien im Haarwachstum woanders zu finden sind, in Augenbrauen und Wimpern beispielsweise. Auch am Körper, wie ist das Behaarungsmuster dort?
Darf ich da kurz einhaken? Anomalien bei Augenbrauen und Wimpern heißt ganz dünne Augenbrauen und Wimpern oder gar keine. Was gibt es da für Varianten?
Bei den Augenbrauenanomalien schaut man nach Fehlen der Augenbrauen oder nach Ausdünnung der Augenbrauen, der Wimpern an. Man schaut, ob die möglicherweise auch sehr, sehr kurz sind, wie abgebrochen wirken. Das schaut man sich an, ob eine Rarifizierung der Haare, also eine Dichteminderung oder gar Fehlen der Haare an verschiedenen Körperstellen auftritt.
Das heißt, die Kopfhaare sind nicht zwingend nur alleine zu betrachten, sondern man guckt sich den ganzen Körper an. Bei so kleinen Kindern sind die Härchen ja wahrscheinlich ganz blond am Körper, aber man kann trotzdem sehen, sind das mehr, sind das weniger. Ist das einfach zu beurteilen für Sie, wie das so am Körper verteilt ist?
Das ist in der Tat gar nicht so einfach zu beurteilen. Das Behaarungsmuster bei Kindern ist ja noch nicht so stark ausgeprägt wie bei Erwachsenen. Im Gegenteil, es ist eher sehr fein, sehr gering ausgeprägt. Man muss danach suchen und man muss häufig dann auch eine Lampe benutzen, die ein verstärktes Licht auf den Körper des Kindes schicken kann. Und dann sieht man quasi im Lichtstrahl dann doch leichter die Körperbehaarung, die durchaus vorhanden ist, aber bei Kindern natürlich nicht so deutlich ausgeprägt wie bei Erwachsenen. Also man beleuchtet das Kind praktisch von oben bis unten.
Ist denn da was rausgekommen bei der Untersuchung?
Auch das war normal bei dem Kind. Ganz normale Körperbehaarung, keine Auffälligkeiten. Wenn man da nichts findet, geht man weiter. Das ist also ganz wichtig bei Kindern, die mit Haarwachstumsanomalien kommen oder mit Haarausfall, dass man sich auch anschaut, gibt es Auffälligkeiten in den Augen, gibt es Zahnanomalien, also Zahnfehlstellungen, Fehlen von Zähnen oder auch vermindertes Herauskommen von Zähnen. Man schaut sich auch bei den Kindern die Iris an, also sozusagen das, was die Augenfarbe um die Pupille macht, das ist die Iris. Dann guckt man auf die Nägel, ob es da Besonderheiten gibt. Ja, und das ist letzten Endes schon dann mit das Wichtigste, abgesehen von sonstigen Auffälligkeiten am Körper, wie Fehlen von Fingergliedern oder Endgliedern. Man muss natürlich schauen, ob das Kind insgesamt körperlich normal entwickelt ist.
Das heißt, Sie fangen bei den Haaren an, aber was Sie gerade alles aufgezählt haben, von Körperbehaarung, gut, kann man sagen, beim Hautarzt und Haarspezialisten, der kann das auch, aber in die Augen gucken, sich Zähne anzugucken, zu wissen, da müssten jetzt eigentlich mehr sein, da müssen Sie ja umfassend, ich sage jetzt mal, auf Zack sein und wissen, wie es eigentlich auszusehen hat.
Sagen wir mal so, ich bin natürlich keine Zahnärztin und keine Augenärztin. Ich weiß aber schon grob orientierend, wie ein Zahnstatus aussehen muss bei so einem Kind und welche Besonderheiten einem gleich ins Auge fallen. Und das ist auch bei den Augen, da erkennt man tatsächlich zum Beispiel bei den Kindern in der Iris eine Lücke in der Augenfarbe, die erkennt man auch als Laie. Und insofern, wenn ich da nicht sicher bin, dann würde ich immer raten, wenn die Haaruntersuchung das dann ergibt, dass man da weiterschauen muss, dass man dann nochmal spezielle Dinge abklärt.
Sie gucken sich das alles so genau an, weil es Krankheiten gibt, die die Haare betreffen, wo die Haare ein Symptom sind, aber die sozusagen mehrere Partien im Körper betreffen können. Sind das genetische Erkrankungen oder was steckt da dahinter?
Genau. Also wenn man dann sich auf eine Diagnose festgelegt hat und weiß, dass bei dieser Haarerkrankung Besonderheiten auftreten können, dann sind es meistens genetische Ursachen und genetische Erkrankungen. Das ist bei Haaren und Haarerkrankungen im Kindesalter eher häufiger, dass das Besonderheiten an den Haaren sind, die dann im Zusammenhang mit bestimmten Syndromen auch mal auftreten können, wenn man das jetzt zum Erwachsenen beispielsweise vergleicht. Also daher ist es ganz besonders wichtig, bei diesen Kindern sich Zeit zu nehmen und zu überlegen, gibt es da mögliche Zusammenhänge, auf die die Haare hinweisen können.
Aber Sie haben letztlich dann nichts anderes Auffälliges entdeckt, oder?
Ja, bei diesem Kind war alles völlig normal.
Was macht man dann?
Dann geht man weiter. Also erstmal ist das was Gutes, dass man weiß, okay, ich habe es vor allen Dingen mit einer Besonderheit zu tun, die sich auf die Haare beschränkt. Das ist schon mal sehr gut. Damit kann man auch verschiedene andere Sachen weiter ausgrenzen und sagen, die Möglichkeiten kommen ziemlich wahrscheinlich nicht in Betracht. Dann kann man als wichtigste Baustein zur Diagnosesicherung eben eine Haardiagnostik machen. Wichtig ist vielleicht nochmal bei dem Kind zu erwähnen, was hat mein Zupftest ergeben? Das hatte ich vorher noch nicht gesagt. Der Zupftest zeigte, dass die Haare bei dem Kind schmerzlos epilierbar, also schmerzloses Ausziehen von Haaren ergab, dieser Zupftest. Und das an mehreren Stellen am Kopf. Das heißt, ich hatte doch einige Haare, so fast 10 Haare pro Versuch in der Hand. Und das Kind hat fast nichts gespürt. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, der einen schon in die Diagnoserichtung gut leitet. Und wenn man das dann mit einer Haardiagnostik, mit einer Untersuchung der Haare kombiniert, dann hat man letzten Endes schon die Lösung des Falls. Und in dem Fall kann man sich zwischen 2 Methoden entscheiden, je nachdem, mit welcher man besser vertraut ist oder welche auch letzten Endes das Kind und die Mutter lieber möchten. Klassischerweise wird, was wir schon auch aus den 60er Jahren kennen, das Trichogramm durchgeführt. Das ist eine Haardiagnostik, in der man die Haare ausreißt. 50 bis 100 Haare pro Stelle. Dafür darf das Kind dann erstmal 5 Tage die Haare nicht waschen, kommt dann wieder, dann reißt man die Haare aus, bettet sie speziell unter Mikroskop ein, muss dann auch ein paar Tage warten, um dann letzten Endes diese Haare einzeln auszuwerten und zu erkennen, was für eine Ursache das Nichtwachsen der Haare hat und auch, warum die Haare in dem Fall so leicht ausziehbar sind. Die andere Methode ist, dass man dann ein kleines Areal, so fingernagelgroß, bei dem Kind rasiert an 2 Stellen. Das kann man letzten Endes ohne diese 5 Tage vorher nicht waschen machen. Das kann man sofort praktisch machen. Dann muss das Kind nach 3 Tagen wiederkommen. Dann wird mit einer Spezialsonde, die schmerzlos auf die Kopfhaut aufgelegt wird, das Haarwachstum gemessen und auch der Durchmesser der Haare. Auch mit dieser Methode kann man dann schauen, welche mögliche Ursache hinter dem Haarausfall steckt. Mhm.
Nochmal zurück zu dieser mikroskopischen Untersuchung. Sie gucken sich dann unter dem Mikroskop die Haarwurzeln an oder was analysieren Sie da genau?
Bei dem Trichogramm unter dem Mikroskop sieht man nur die ausgerissenen Haare, also die Wurzeln, die echten Wurzeln, wie wir sie in der Haarforschung bezeichnen, die bleiben in der Kopfhaut drin. Man guckt sich praktisch die Verformung der Haarenden an und kann dann erkennen, ob es sich hierbei vorwiegend um wachsende Haare handelt, die möglicherweise zu locker in der Kopfhaut sitzen. Oder ob ich es hier mit einem echten Haarausfall zu tun habe, wo viele Phase in die Ruhephase, in die Ausfallsphase übergehen und daher praktisch locker sitzen und ausfallen.
Und diese andere Methode mit der Sonde, das habe ich noch nicht so richtig verstanden. Man setzt eine Sonde auf und die kann dann vor Ort das schon differenzieren?
Genau, also durch die spezielle Rasurtechnik, die man auch praktisch nicht selbst durchführen kann, auf diesem kleinen Mini-Areal. Auf diesem vormals rasierten Areal setzt man dann die Haarsonde auf und kann durch die Analyse der Länge und der Dicke der Haare dann erkennen, wie viel Prozent der Haare in der Wachstumsphase sind und wie viel Prozent der Haare in der Ausfallsphase sind. Man kann auch noch erkennen, wie ist die Haardichte. Ist die praktisch normal oder ist die vermindert? Und man kann auch schauen, wie viele feine Härchen dort sind im Vergleich zu normalen, dickeren Haaren. Auch hier kann man die Daten dann sammeln an 2 Stellen, ähnlich wie bei der ersten Untersuchung beim Trichogramm, und kann dann darauf erkennen, ob es verstärkter Haarausfall ist oder ob die Haare normal wachsen.
Was haben Sie bei dem Kind gemacht?
Die Mutter wünschte sich tatsächlich die modernere Untersuchung, wo wir nicht an den Haaren ziehen und rupfen und reißen. Ich habe ihr zwar erklärt, dass wir beide Methoden durchaus machen können, aber sie wollte tatsächlich, dass das schmerzlos vonstatten geht und war dann auch sichtlich entspannter, weil es nur um die Rasur der Haare ging und nicht um das Reißen an den Haaren. Und auch hier hatten wir dann ein entsprechendes Ergebnis.
Was kam denn raus?
Es kam raus, dass die Haare nicht verstärkt ausfallen, dass wir also keinen echten Haarausfall haben, dass die Haare normal wachsen. Und das war eine ganz große Erleichterung für die Mutter. Also sie war wirklich froh, dass das Kind keine schwere Erkrankung hat. Es kam heraus, dass das Kind das Phänomen der lockeren oder losen Anagenhaare hat. Anagenhaare sind wachsende Haare, die aber zu locker verankert sind. Daher kann man sie leichter ausziehen, auch leichter auskämmen, als bei Kindern, die das nicht haben. Und das führt dazu, dass die Haare letzten Endes dann nicht eine bestimmte Länge überschreiten können, weil sie einfach vorher schon mal leicht ausgekämmt werden, locker sitzend ausfallen oder durch andere mechanische Einflüsse herausfallen.
Und das hat man einfach, das tritt auf, das ist nichts Familiäres?
Es gibt wohl Berichte, in denen das auch in der Familie aufgetreten ist. Das muss aber überhaupt nicht sein. Und das bei der Mutter ja mit 3,5 Jahren auch schon recht früh aufgefallen war, ist das möglich, dass das vielleicht bei anderen Familienmitgliedern mal später so war, dass die Haare einfach nicht länger wurden, dass man das aber auch nicht weitergetragen hat. Denn das Gute ist an dieser Form des losen Anagenshaar, wie das heißt, dass das sich häufig auch mit dem zunehmenden Alter wieder bessert. Dann wird es möglicherweise auch vergessen und nicht weitergetragen, es sei denn, man fragt ganz gezielt danach.
Es ist ja beruhigend, wenn man sagen kann, ja, das kann auch besser werden im Alter. Toll für die Mutter und für das Kind, dass Sie ja gesagt haben, es steckt jetzt keine schwerwiegendere Erkrankung im Hintergrund. Kam dann nicht auch die Frage, was kann man da machen? Kann man das irgendwie unterstützen, nochmal das Haarwachstum oder dass es doch länger wird?
Häufig sehe ich den Wunsch bei den Eltern, dass sie natürlich fragen und wissen möchten, was kann ich denn tun? Kann ich was mit der Ernährung besser machen? Denn es muss ja irgendeinen Grund geben, warum die Haare so locker in der Wurzelscheide verankert sind. Und dann kommt der Gedanke gleich an Nahrungsergänzungsmittel, von denen man vielleicht auch schon mal gehört hat, dass sie vielleicht die Nägel kräftiger machen könnten, dass man dann denkt, wenn ich das meinem Kind gebe, dann wird das besser. Das ist in diesem Fall nicht hilfreich. Man weiß, dass diese lockere Verankerung nicht durch irgendeinen Vitamin- oder Spurenelementemangel hervorgerufen wird. Das sind tatsächlich genetische Phänomene, die man dahinter vermutet. Man hat auch nie einen Zusammenhang gefunden zu Mangelzuständen, die man dann auch gemessen hat bei den Kindern. Insofern kann man tatsächlich beruhigen und sagen, abwartend mit dem Eintritt ins Schulalter, spätestens zur Pubertät, bessert sich das in den meisten Fällen. Es kann zwar auch weiter bestehen bleiben bis ins Erwachsenenalter, das ist aber sehr, sehr selten. In den meisten Fällen bessert sich das, dass die Haare dann doch wieder länger werden. Also präventiv mit Vitaminen oder Ähnlichem kann man in dem Fall nichts machen.
Das ist ja eine Frage, die jetzt, glaube ich, nicht nur Mütter von so kleinen 3,5-jährigen Kindern interessiert, sondern die Menschen ganz allgemein. Es ist ja immer der Wunsch nach dickem, vollem, kräftigem Haar. Haarausfall ist was sehr Beunruhigendes. Das heißt, diese Frage kriegen Sie wahrscheinlich häufiger gestellt. Nützt es was, wenn ich viel Gemüse esse, wenn ich mich besonders gesund ernähre, wenn ich bestimmte Vitamine mir kaufe? Können Sie das nochmal erklären, auch sozusagen für, ich sage jetzt mal, Erwachsene, die gar nicht dieses spezifische Phänomen haben?
Diese Frage taucht sehr häufig auf, ob Vitamine, Spurenelemente oder eine spezielle Ernährung das Haarwachstum verbessern können bzw. die Haare kräftiger erscheinen lassen können. Da weiß man inzwischen sehr wohl, dass wenn man keinen nachgewiesenen Mangel hat, dass die Einnahme von Vitaminpräparaten, Spurenelementen oder anderen unterstützenden Präparaten, Nahrungsergänzungsmittel, dass die überhaupt keinen Effekt haben. Zumindest gibt es keine Studie, die in irgendeiner Weise darauf hinweist. So muss man es sagen. Es gibt sicherlich Patienten, die eine bestimmte Ernährung haben, wo sie zum Beispiel vegan sich ernähren oder rein vegetarisch, die dann möglicherweise einen Mangel bekommen, wie zum Beispiel Eisenmangel, B12-Mangel oder ein anderes B-Vitamin. Aber nur dann lohnt es sich auch, da den Mangel aufzufüllen. Und dann kann es, wenn der Mangel die Ursache für den Haarausfall war, was auch nicht immer sein muss, dann lohnt es sich tatsächlich, das zu ergänzen und zu supplementieren.
Sind, glaube ich, ja auch häufiger mal so Sachen wie Zink im Gespräch, andere Spurenelemente. Können Sie dazu was sagen? Zink wird ja so eine ganz große Kraft in vielen Bereichen nachgesagt, auch als, weiß ich nicht, Vorbeugung bei Erkältungen. Spielt das eine besondere Rolle?
Also ganz wichtig ist, dass man zunächst mal schaut, gibt es überhaupt irgendeinen Zusammenhang zwischen echtem Vitaminmangel, auch Zinkmangel, und dem Symptom, mit dem der Patient kommt, Haarausfall oder auch Haarbruch. Es gibt tatsächlich Patienten, die einen Biotin, einen Zinkmangel haben oder auch eine Schilddrüsenerkrankung kann dazu führen, die gar nicht mal Haarausfall haben, sondern Haarbruch. Nehmen das aber so wahr, als hätten sie Haarausfall. Das kann man auch durch verschiedene Untersuchungsmethoden sehr schön voneinander differenzieren. Und es gibt sogar eine ganz spezielle Bruchart am Haar, die man unter dem Mikroskop dann sehr schön erkennen kann, die speziell auf diese drei Ursachen, Biotin, Zinkmangel oder Schilddrüsenerkrankung, hinweist. Aber wenn man praktisch keinen Mangel hat und dann versucht, über Nahrungsergänzungsmittel das kosmetische Erscheinungsbild der Haare zu verbessern, um dann eben zu sagen, ich nehme eine Zeit lang Zink oder Biotin, das funktioniert nicht.
Naja, wahrscheinlich würden die Leute ja auch erstmal sagen, ach, eine Blutabnahme und einen Mangel untersuchen lassen, das ist natürlich auch aufwendig und schmerzhaft und man muss zum Arzt. Ich kaufe mir einfach mal was in der Apotheke oder in der Drogerie und probiere das aus. Aber letztlich ist das ins Blaue hinein und nützt im Zweifelsfall gar nichts.
Richtig, also das ist häufig dieses Selbsttherapieren, Selbstdiagnostizieren. Da ist es ganz wichtig, dass am Anfang einer solchen Supplementierung oder Einnahme von solchen Präparaten tatsächlich erstmal eine klare Diagnose stehen sollte. Man muss auch als Arzt nicht immer gleich eine Blutabnahme machen. Man kann allein schon am Körper, an den Nägeln, an der Art der Haarstruktur schon Hinweise erkennen, auch durch eine sorgfältige Befragung des Patienten, aus welcher Richtung möglicherweise der Mangel kommen könnte. Auch das liefert einem schon Hinweise. Und der andere Aspekt ist dieser Selbstmedikation, dass wenn man dann nicht richtig liegt, dann verpasst man ja auch die Zeit, in der man das Richtige hätte tun können. Denn bis Haare auf Nahrungsergänzungsmittel, selbst wenn man jetzt einen Mangel hat, tatsächlich einen nachgewiesenen, bis das dann auf das Haarwachstum wirkt, dauert bis zu 3 bis 6 Monaten.
Das ist ja eine lange Zeit. Die Ernährung, hatten Sie gesagt, kann eine Rolle spielen, wenn es streng vegan oder streng vegetarisch ist. Sowas wie, ich esse jetzt besonders viel Gemüse oder besonders viel Vollkornprodukte, ist dann gar nicht so ausschlaggebend.
Also ich denke, dass besonders viel ist gar nicht so ausschlaggebend. Ich glaube, das Ausgewogene ist das Wichtige. Dass wir uns nicht zu einseitig ernähren und wenn wir uns einseitig ernähren wollen oder müssen, dass man dann daran denkt, in welche mögliche Mangelerscheinung könnte ich denn kommen, wenn ich jetzt streng vegan esse. Dann muss man einfach wissen, dass B-Vitamine dann zusätzlich eingenommen werden müssen, um nicht in einen Vitamin-B-Mangel zu kommen. Oder wenn ich mich vegetarisch ernähre, dass ich dann weiß, okay, ich kann mit bestimmten eisenreichen Gemüsen die Möglichkeit eines Eisenmangels vorbeugen. Dass man sich dann tatsächlich mit dem, was man isst, sehr genau beschäftigt, wenn man eine spezielle Ernährung macht, um zu schauen, dass man nicht von einer Seite aus zu wenig von Zink oder Biotin oder anderen Vitaminen zu sich nimmt. Aber wenn man ausgewogen ist, Gemüse, Vollkornprodukte, Obst, auch genügend Eiweiße, eiweißreiche Gemüsesorten, Linsen, Kichererbsen, solche Sachen, Nüsse, dann besteht eigentlich keine Gefahr, dass man in irgendeinen Mangel kommt, und damit tut man eigentlich das Beste für seine Haare.
Sie haben vorhin erwähnt, Haarbruch bei Erwachsenen, wo man dann denkt, es ist vermehrter Haarausfall. Was machen Erwachsene mit ihren Haaren falsch und was sollten sie vielleicht lieber sein lassen?
Ja, also gerade wenn man zum Haarbruch kommt, der im Kindesalter ja auch ausgeschlossen werden muss für solche Haarausfallsmöglichkeiten. Bei Kindern ist er eher mangelbedingt, also wenn er denn auftritt, oder genetisch bedingt. Bei Erwachsenen ist er nicht unbedingt häufig mangelbedingt, wie zum Beispiel Biotin oder Zinkmangel können zu Haarbruch führen, sondern viel wahrscheinlicher sind die kosmetischen Prozeduren, die die Erwachsenen dann mit ihren Haaren machen. Und zu viel physikalische oder chemische Beeinflussung der Haarstruktur können eben dann zu Haarbruch führen. Das kann man auch sehr gut mit dem Handdermatoskop, mit dieser Lupe am Haarschaft erkennen. Allerdings gibt es bestimmte Veränderungen, die man nicht so gut sehen kann. Da muss man eine Haaranalyse machen, also eine mikroskopische Untersuchung des Haarschaftes, um dann die Art des Haarbruchs zu erkennen. Die häufigste Form ist tatsächlich zu viel Hitze auf die Haare, Glätteisen, dann noch Haarfärben oder Blondieren oder zu starkes Reißen beim Kämmen an den Haaren. Das alles kann dann über die Dauer gesehen zu Haarbruch führen.
Nochmal zurück zu der Mutter und dem Kind. Die war ganz glücklich, als sie ihr gesagt haben, was das Kind hat.
Ja, also die Mutter war tatsächlich beruhigt, als ich ihr erklärte, dass das mit größter Wahrscheinlichkeit eine vorübergehende Erscheinung ist. Und sie sagte, wichtig ist, dass mein Kind keine Erkrankung hat, dass sie keine Besonderheiten hat, irgendeinen Mangel zu haben. Es gibt ja auch bei Kindern die Möglichkeit, Resorptionsstörungen zu haben von bestimmten Vitaminen. Also da war überhaupt kein Anlass dafür, sich Sorgen zu machen. Und als sie dann hörte, wie gesagt, dass sich das gibt, sagte sie, gut, dann wissen wir, dass wir zunächst erstmal keinen langen Zopf planen und keine langen Haare und Frisuren, sondern dass wir wissen, es wird jetzt erstmal schulterlang maximal werden, das Haar, oder bis kurz über die Schultern. Aber damit konnte sie leben und war absolut beruhigt.
Das war die Diagnose. Wir hören uns schon in einer Woche wieder mit einer Sonderfolge im Rahmen der Themenwoche der Bertelsmann Content Alliance. Packen wir es an. Gesund leben, gesund bleiben. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.
Die Diagnose, der Stern-Podcast. Alle zwei Wochen neu auf Audio Now und stern.de. Audio Now.